NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir starten heute mit einer neuen Lesereihe. In den kommenden 3 Wochen entführen wir Sie mit dem Roman Perspektiven in die Zeit der italienischen Renaissance nach Florenz ins Jahr 1557. Autor ist der Franzose Laurent Binet, der Übersetzer ist Christian Wachinger. Ausgangspunkt der Handlung ist ein toter Mann in der Basilika San Lorenzo. Vor einem unfertigen Fresko in einer Kapelle der Basilika liegt der Maler Pontormo. In seiner Brust steckt ein Meißel. Ein Drama hat sich abgespielt, so beschreibt es Maria de Medici, die Tochter von Cosimo, dem ersten Herzog von Florenz, in einem Brief. Und der Brief ist der erste aus einer ganzen Briefsammlung, die Laurent Binet gefunden zu haben vorgibt und anhand derer er die Ermittlungen rekonstruiert. Je nach Blickwinkel des Briefschreibers, Perspektive also, war der Maler Pontormo entweder ein großer Künstler, ein Stümper oder ein unwürdiger Ketzer. Jede der rund 20 vorkommenden Personen hat ihre eigene Perspektive. Und zu Beginn wendet sich der Autor an sein Publikum, ein vielstimmiges Buch, heute mit Felix von Manteuffel, Lea Dräger und Gustav Peter Wöhler.
Vorwort.
Wenigstens wird man nicht von mir sagen können, ich sei verblendet. Ich hatte feste Ansichten über Florenz und die Florentiner. Vernünftige Leute, gute Manieren, höflich, sogar freundlich, jedoch bar jeden Gefühls, unfähig zum Tragischen und Verrückten. Ganz anders als Bologna, Rom oder Neapel. Warum wohl, dachte ich, ist Michelangelo aus seiner Heimat geflohen und nie mehr dorthin zurückgekehrt? Rom war, obwohl er es sein Leben lang geschmäht hat, die richtige Umgebung für ihn. Und die anderen? Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Galilei, alles Ausreißer und Exilanten. Florenz brachte Genies hervor und verjagte sie anschließend. Es gelang nicht, sie zu halten. Und so hatte die Stadt nach ihrem ruhmreichen Mittelalter ihren Glanz verloren. Der Bußprediger Savonarola hatte nicht nur die Schönheit vernichtet, indem er Botticelli nötigte, seine Gemälde zu verbrennen. Er hatte auch jeglichen Sinn für das Ideal im Keim erstickt, indem er den Idealismus seinem bornierten Fanatismus unterwarf. Nachdem Leonardo weg war und dann auch Michelangelo, was blieb? Oder besser, wer blieb? Ich machte mir wenig aus Pontormo, Salviati, Gigoli und Bronzino schien mir zu trocken und zu kühl, mit all der porzellanenen Haut und seinem harten Strich. Den Florentinern gestand ich zu, dass sie zu zeichnen verstanden, aber ich warf ihnen ihren Mangel an Ausdruck vor. Alles war zu brav, zu glatt. Letztlich war mir jeder Niederländer lieber. Naja, ich gebe zu, ich lag falsch, und damit sich mir die Augen öffneten, mussten Umstände eintreten, von denen ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Ich war ein Dummkopf, und wenn ich das gewiss auch heute noch bin, so neige ich doch inzwischen dazu, Gerechtigkeit wenigstens derjenigen widerfahren zu lassen, die es wert ist, der Stadt Florenz. Sie war Mitte des 16. Jahrhunderts ein Tiegel, in dem die Leidenschaften brodelten und zugleich ein Mutterboden, auf dem die Genies gediehen. Und das eine erklärt natürlich das andere. Es geht allein um das Wie. Nun machte ich vor ein paar Jahren eine Toskana-Reise und als ich in Arezzo in einem Laden nach einem Mitbringsel für meine Freunde stöberte, und es sollte nicht gerade eine etruskische Kleinplastik sein, bot mir ein einarmiger Antiquar ein Konvolut von alten, vergilbten Briefen zum Kauf an. Ich beschnupperte das Bündel voller Misstrauen und verlangte es durchblättern zu dürfen, um sicherzugehen, dass sie echt sind. Er willigte ein. Nach dem 3. Brief zog ich mein Portemonnaie und kaufte das Paket zu einem stolzen Preis. Ich ging wieder ins Hotel und las in einem Zug die Geschichte, die hier folgt. Denn was darin zum Vorschein kommt, ist in so hohem Maße unerhört und vielschichtig, dass es den Historikern überlassen bleiben soll, es ganz zu ermessen. Die Übersetzung, die viel Sorgfalt erforderte, hat ganze 3 Jahre meines Lebens in Anspruch genommen. Gleichwohl mögen diejenigen, welche Fehler finden oder sich an einer banalen Formulierung stoßen, die Güte haben, zu bedenken, dass sie möglicherweise nicht mir zuzurechnen oder gar beabsichtigt sind. Denn es ging ja auch darum, heute einen Briefwechsel aus dem 16. Jahrhundert zugänglich zu machen, einer fernen, leider kaum noch vertrauten Epoche. Kurzum, es genügt zu wissen, dass die Geschichte in Florenz spielt, zur Zeit des 11. und letzten Italienkrieges. Doch nun genug. Vorhang auf, Bühne frei. Florenz 1557. Maria de' Medici an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 1. Januar 1557. Mein Vater würde mich umbringen, wenn er erführe, dass ich euch schreibe. Aber wie käme ich dazu, Euer Hoheit einen dermaßen unschuldigen Gefallen zu verweigern? Er ist mein Vater, aber seid ihr nicht meine Tante? Was habe ich mit euren Streitereien zu tun, mit eurem Strozzi, mit eurer Politik? Um die Wahrheit zu sagen, euer Brief hat mir eine Freude gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie bitte? Die Königin von Frankreich bettelt, ich möge ihr Unterhaltsames aus ihrer Heimatstadt berichten und bietet mir als Gegengabe ihre Freundschaft? Welch schöneres Geschenk könnte der Himmel einer vereinsamten Seele wie der armen Maria machen, die nur von Kindern und Bediensteten umgeben ist? Und hier, im kalten Gemäuer dieses alten Palazzo, bekomme ich sehr wohl mit, wie meine Mutter mit meinem Vater Pläne schmiedet, ohne ein Wort zu mir, so dass die einzige Gewissheit, zu der ich gelange, darin besteht, dass man über meine Verheiratung nachdenkt. Mit wem wohl? Niemand hat es bis jetzt für nötig gehalten, mich darüber aufzuklären. Doch schon missbrauche ich eure Freundschaft. Also genug von mir. Stellt euch vor, liebe Tante, in Florenz hat sich ein entsetzliches Drama abgespielt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Maler Pontormo, denn unter all den Künstlern, an denen unser Vaterland so reich ist, war er wohl einer der berühmtesten zu der Zeit, als ihr Italien noch nicht in Richtung Frankreich verlassen hattet, auf dem Weg zu eurer königlichen Bestimmung. Stellt euch vor, er wurde in der großen Kapelle von San Lorenzo tot aufgefunden. Genau dort, wo er seit undenklichen Zeiten, seit 11 Jahren, gearbeitet hatte. Es heißt, er habe sich das Leben genommen, weil er mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Ich war ihm ein paar Mal im Haus seines Freundes Bronzino begegnet. Da wirkte er wie einer dieser alten Narren, die nur noch in ihren Bart murmeln. Gleichviel, es ist sehr traurig. Zum Glück habe ich nicht nur derlei Tragisches zu berichten, allerdings sonst wohl kaum etwas, das euch überraschen wird. Wie ihr wisst, beginnen die Vorbereitungen für Karneval von Jahr zu Jahr früher, so dass schon jetzt die Plätze der Stadt voll von Handwerkern sind, die Bühnen errichten, während in den Häusern die Schneiderinnen ihrer Arbeit nachgehen. Ihr werdet mich frivol finden, wenn ich euch gestehe, dass es mir gefällt, wie Florenz sich in Festgewänder kleidet. Aber was kann ich dafür? Diese Geschäftigkeit stimmt mich fröhlich, und sonst habe ich ja nicht viel Zerstreuung, außer Modellsitzen für eines der unzähligen Porträts, die mein Vater bei Bronzino von all seinen Angehörigen, tot oder lebend, in Auftrag gegeben hat. Stundenlang stillsitzen, das macht so richtig Spaß. Aber wem sage ich das? Der Sohn des Herzogs von Ferrara, Alfonso d'Este, den ihr vielleicht in Frankreich kennengelernt habt, denn er hat mir erzählt, er habe in Flandern an der Seite eures Gatten gekämpft, ist diese Woche gekommen, um meinem Vater seine Aufwartung zu machen, und er möchte unbedingt, dass ich ihn treffe. Es heißt, er sei ein finsterer Geselle, oh Schreck. Jetzt ruft Mama nach mir. Ich küsse euch die Hände mit der Inbrunst einer neu gewonnenen Freundin. Wie es euer Wunsch war, habe ich euren Brief verbrannt und ich werde eure Anweisungen befolgen, um euch den meinen unbemerkt zukommen zu lassen. Wie schade, dass ihr euch über meinen Vater ärgern musstet. Aber ich bin zuversichtlich, dass dieser Zwist vorübergeht und ihr bald eure Familie besuchen kommt und euer geliebtes Florenz wiederseht. Wer weiß, ob Bronzino nicht auch euch porträtieren soll.
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 2. Januar 1557. Diesmal, verehrter Meister, schreibe ich euch nicht auf Bitten des Herzogs, um euch anzuflehen, ihr möget nach Florenz zurückkehren. Ach, etwas ganz anderes nötigt mich, eure Tage in Rom zu trüben, von denen ich doch weiß, wie sehr sie mit euren bewundernswürdigen Arbeiten ausgefüllt sind und mit den zahllosen Widrigkeiten, denen sich eure Kunst tagtäglich gegenübersieht, vor allem seit der Wahl unseres neuen päpstlichen Herrschers, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern so wenig geneigt scheint, die Schönheit des Altertums oder der Gegenwart zu schätzen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich euch vor 15 Jahren über all das zu Rate zog? Ihr hattet damals die Güte, mir euren Rat zuteilwerden zu lassen, und daraufhin widmete ich mich erneut, planvoller und mit mehr Erfolg als zuvor, dem Studium der Architektur, was ich ohne euch wahrscheinlich nie getan hätte. Auch heute noch muss ich nach Plan vorgehen, wenn auch auf ganz anderem Gebiet. Hat mir doch der Herzog die Ehre erwiesen und sein Vertrauen geschenkt, indem er mir einen gleichermaßen heiklen und ungewöhnlichen Auftrag erteilt hat. Jacopo Pontormo, dessen Begabung ihr ja schon erkannt habt, als er noch ein Kind war, lebt nicht mehr. Er wurde tot aufgefunden in der Kapelle von San Lorenzo, zu Füßen seiner berühmten Fresken, die er mit einem Bretterverschlag vor neugierigen Blicken verbarg. Allein schon diese Nachricht hätte mich dazu bewogen, euch zu schreiben, denn einer musste euch ja von dem schrecklichen Unglück erzählen. Aber die Umstände seines Todes verlangen erst recht, dass ich mich an euch wende. Denn da seiner Leiche ein Meißel im Herzen steckte, direkt unter dem Brustbein, war die Hypothese eines Unfalls schwer aufrecht zu erhalten. So hat mir der Herzog den Auftrag gegeben, Licht in die unselige Geschichte zu bringen, bei der es erhebliche dunkle Stellen gibt, wie ihr selber erkennen werdet, wenn ich euch sage, dass Jacopos Leiche außer dem todbringenden Meißel Male von stumpfer Gewalt am Kopf zeigte, zugefügt mit einem Hammer, der am Fußboden der Kirche zwischen seinem übrigen Werkzeug gefunden wurde. Der arme Jacopo lag auf dem Rücken, vor seinem Sintflutfresko, an dem er, wie aus den Spuren frischer Farbe zu schließen war, kurz vor seinem Tod einen Teil übermalt und dabei einen sichtbaren Übergang in Kauf genommen hatte. Ihr wisst so gut wie ich, dass Jacopo gleichermaßen bedächtig und anspruchsvoll in seiner Arbeit vorging und dass er laufend nachbesserte. Doch diese Retusche an einem kleinen Stück Wand, die unvermeidlich den Übergang erkennbar ließ an einer Stelle, wo er mitten durch eine Figur ging, hat mich dann doch überrascht. So wie ich ihn kannte, hätte ich angenommen, dass er das ganze Wandfeld neu malt, wenn er auch nur mit einem winzigen Abschnitt nicht zufrieden ist. Damit aber nicht genug der Ungereimtheiten in der ganzen Geschichte. Nachdem die Leiche entdeckt worden war, begab man sich in Jacopos Wohnung in der Via Laura, eine Art Scheune, die über eine Leiter zu erreichen ist. Und dort fand sich zwischen unzähligen Zeichnungen, Skizzen und Modellen, die in seinem Atelier lagerten, ein Gemälde, das ihr nur zu gut kennt, denn ihr habt seinerzeit das Vorbild dafür gezeichnet. Ihr werdet euch wohl an Venus und Cupido erinnern, das mit seiner Beliebtheit ganz Europa zu Nachahmungen angeregt hat. Vielleicht wisst ihr, dass auch ich das Glück hatte, einige davon ins Werk zu setzen, die zwar in keiner Weise an die von Pontormo heranreichen, aber doch Gefallen fanden. Denn alles, was sich von euren Zeichnungen herleitet, wird unweigerlich die Spur eures göttlichen Ingeniums tragen. Wie weit liegt doch die Zeit zurück, bevor die Inquisition wieder da war, als Kardinal Carafa noch nicht Paul IV. Geworden war, und wo Aktgemälde noch nicht in Ungnade gefallen, sondern im Gegenteil besonders gefragt waren. Natürlich käme heute niemand auf die Idee, solch ein Bild zu malen, aber ihr kennt ja die verschrobene Art, die unser treuer Jacopo manchmal an den Tag legte. Dabei ist es keineswegs das, was unsere Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog. Übrigens fehlt auf der Kopie, die sich unseren Augen darbot, das Stück Stoff, das Pontormo seinerzeit hinzugefügt hatte, um die gespreizten Schenkel der Göttin zu bedecken. Was uns jedoch viel mehr verwunderte, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, denn es liegt mir daran, niemanden zu beleidigen, vor allem nicht die Familie seiner Exzellenz, war, dass Jacopo anstelle des Gesichts der Venus jenes der ältesten Tochter des Herzogs eingesetzt hatte, der Signorina Maria de' Medici. Ihr seht, welch unangenehme Aspekte die ganze Geschichte hat und warum der Herzog ihre Aufklärung in die Hände eines Mannes seines Vertrauens legen wollte, wobei er gleichzeitig das Gerücht in Umlauf brachte, der arme Jacopo könnte aus immer tiefer gewordener Unzufriedenheit mit sich selbst seinem Leben ein Ende gesetzt haben. Letztlich lässt mich das alles in einem dichten Nebel allein, weshalb ich mir erlaube, mit dem Ziel, die verworrenen Fäden dieser undurchsichtigen Geschichte zu entknoten, eure große Klugheit anzurufen, von der ich weiß, dass sie fast an euer Talent heranreicht und es vollständig aufnehmen kann mit eurem Ingenium.
Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari.
Rom, den 5. Januar 1557. Signor Giorgio, mein Freund, ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das zusetzt. Seit einer gefühlten Ewigkeit habe ich das Bett nicht mehr verlassen. Schon unter all den Sorgen, die mir die Petersdom-Baustelle bereitet, brach ich schier zusammen. Doch Jacopos Tod hat mir sozusagen den Rest gegeben. Und ich vergoss Tränen, als ich euren Brief las. Jacopo war ein sehr begabter Maler. Meiner Meinung nach einer der besten, nicht nur seiner Generation, die zwischen euch und mir geboren wurde, denn ich bin an der Schwelle zum Grab und ihr seid noch in den besten Jahren, sondern einer ganzen Epoche. Ich weiß nicht, ob ihr mit eurer Bitte um Hilfe bei der Aufklärung dieses vor Gott und der Welt unerklärlichen Verbrechens bei mir an der richtigen Adresse seid. Ich befürchte, ihr überschätzt meine Klugheit. Denn schon seit längerem sagt man in Rom, ich sei ein vertrottelter alter Mann. Trotzdem, denn ich will euch den Gefallen nicht verwehren, zumal ich Pontormos Andenken ehren möchte, bin ich bereit, euch im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Vielleicht wäre euch ja sozusagen ein schräger Blickwinkel, also von außerhalb Florenz, bei den Ermittlungen hilfreich. Jedenfalls muss man, wenn man sich der Aufgabe mit der Strenge und Logik eines Brunelleschi oder eines Alberti nähern will, um den Schuldigen zu finden, erst einmal den Anlass feststellen und dann die Ursache. Oder auch zuerst die Ursache und dann den Anlass. Wer könnte Interesse gehabt haben am Tod des armen Jacopo? Und wer war an jenem Abend bei ihm und könnte ihm den tödlichen Stoß versetzt haben? Während ich diese Zeilen schreibe, füllen sich meine Augen mit Tränen. Und ich sehe ihn in seinem Blut liegen. Das Herz durchbohrt mit einem Werkzeug, das der Lebensunterhalt von uns Künstlern ist, seinem eigenen Meißel, erschlagen mit dem eigenen Hammer. Und das ist so, als wäre er von seinen treuesten Gefährten verraten worden. Doch Schluss mit derlei fruchtlosen Ergießungen. Meine Tränen zollen dem Andenken an unseren Freund Tribut, aber sie helfen uns nicht, den Mörder zu ermitteln. Also, erste Erkenntnis: Der Schuldige ist in Florenz. Er ist mitten unter euch. Ich befürchte, mein lieber Giorgio, dass ich euch nicht mehr helfen kann, weil mir weitere Details fehlen. Schließlich bin ich nur ein gewöhnlicher Bildhauer. Und der Blick von Rom aus reicht nicht bis San Lorenzo. Inständig bitte ich euch, um Jacopos Willen, mich auf dem Laufenden zu halten über alles, was eure Augen sehen und was eure Ermittlungen zutage fördern. Ihr habt gar nichts über die Fresken gesagt. Wie fandet ihr sie? Man hört, der Herzog habe ihn beauftragt, ein Gegenstück zur Sixtinischen Kapelle zu malen. Sagt mir doch, lieber Giorgio, was ihr davon haltet. Ihr wisst ja, dass ich stets viel auf euer Urteil gebe.
Verehrter Meister, vorneweg zu eurer Beruhigung. Pontormos Kirchenmalerei reicht nicht an eure Sixtinische Kapelle heran. Wie ihr es von mir erbeten habt, will ich euch beschreiben, was ich gesehen habe. Zuerst, in mehreren Wandfeldern im oberen Bereich des Chors, die Erschaffung von Adam und Eva, der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies, ihre Buße auf Erden, Abels Opferung, Kains Tod, die Segnung der Kinder Noahs, die Erbauung der Arche. Dann folgt auf einer der Seitenwände, die je 15 Klafter breit und hoch ist, die Darstellung der Sintflut mit einer Unzahl Leichen und Noah im Gespräch mit Gott. Zu Füßen dieser Sintflut wurde der arme Pontormo gefunden, und an dieser Wand hatte er einen Teil des Ganzen übermalt, während der Rest seit langem getrocknet war. An der anderen Seitenwand hat er eine Auferstehungsszene dargestellt, wo ein ebenso wildes Durcheinander herrscht wie, soweit man das sagen kann, am jüngsten Tag. Dem Altar gegenüber sind auf beiden Seiten nackte Figuren angebracht, die aus dem Erdreich heraustreten und gen Himmel fahren. Über den Fenstern Engel, die Jesus umgeben, der in seiner ganzen Herrlichkeit die Toten auferstehen lässt, um über sie zu richten. Offen gesagt verstehe ich nicht, warum Jacopo unter Jesu Füßen Gott abbildet, wie er Adam und Eva erschafft. Auch wundere ich mich darüber, dass er weder die Gesichter noch die Farbe variiert, und außerdem muss ich kritisieren, dass er keinerlei Rücksicht auf die Perspektive nimmt. Mit einem Wort, Zeichnung, Farbgebung und Figurenführung sind so kläglich, dass ich, obwohl selber vom Fach zugebe, nichts damit anfangen zu können. Ihr müsstet es mit eigenen Augen sehen. Vielleicht könntet ihr es mir dann erklären. Aber ich glaube kaum, dass euer Urteil allzu sehr von meinem abwiche. Diese Malerei birgt natürlich einige wunderbar ausgearbeitete Torsi, Schenkel und Fesseln, denn Jacopo legte Wert darauf, Kreideskizzen von außerordentlicher Vollkommenheit anzufertigen, doch es fügt sich nicht zu einem Ganzen zusammen. Die meisten Torsi sind viel zu groß, während die Arme und Beine viel zu klein sind. Den Gesichtern fehlt jegliche Anmut, und die einzigartige Schönheit, die wir von seinen anderen Gemälden kennen. Hier scheint er nur auf Einzelheiten besondere Sorgfalt gelegt und die wichtigsten dabei vernachlässigt zu haben. Mit anderen Worten, weit davon entfernt, sich mit diesem Werk dem göttlichen Michelangelo überlegen zu erweisen, ist er hinter sich selbst zurückgeblieben. Ein Beweis dafür, dass man, wenn man die Natur bezwingen möchte, sich am Ende der Vorzüge begibt, die man ihrer Freigebigkeit verdankte. Doch hat Jacopo nicht ein Anrecht auf unsere Nachsicht? Sind Künstler nicht wie jeder andere Mensch der Gefahr ausgesetzt, zu irren? Die Frage mag fortan unbeantwortet bleiben, da Jacopo sie mit ins Grab genommen hat. Warum hatte er so kurz vor seinem Tod den Wunsch, einen Teil seiner Sintflut zu übermalen? Wer wüsste zu sagen, aus welchem Stoff die verborgensten Träume dieses Mannes waren? Wie dem auch sei, in seiner großen Weisheit hat der Herzog die Vollendung der Fresken in die Hände von Bronzino gelegt.
Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino.
Rom, den 9. Januar 1557. Signor Agnolo, von Vasari habe ich gehört, was für ein schrecklicher Schicksalsschlag Florenz getroffen hat und uns alle, die wir die Künste und das Schöne lieben, indem euer Meister und Freund niedergestreckt wurde am Schauplatz seiner größten Hoffnungen und, ich weiß das nur zu gut, aus eigener leidvollster Erfahrung, seiner größten Qualen. Was gibt es denn Schrecklicheres als Fresken malen? Den ganzen Tag verrenkt man sich den Hals. arbeitet kopfüber 10 oder 15 Fuß über den Boden und pinselt aus Leibeskräften, bevor der Kalkputz abbindet, denn sonst muss man wieder von vorn anfangen. Hätte Signor Vasari mir nicht die genauen Umstände des Todes berichtet, die wohl kaum Raum für Zweifel lassen, hätte es mich nicht überrascht zu erfahren, dass der arme Pontormo seinem Leben ein Ende gesetzt hätte. Denn das ist ein Gedanke, der auch mich an so manchem verzweifelten Abend beschlichen hat, wenn mir von der Arbeit Nacken und Kopf ächzten und von vielen kopfüber ein Kropf wuchs, ganz zu schweigen von den missgünstigen und aufdringlichen Schwätzern, die einen unausgesetzt verleumden und gegen einen intrigieren. Ihr wisst, dass mein jüngstes Gericht seit fast 20 Jahren regelmäßig angefeindet und verunglimpft wird. Wobei Aretino, dieser Hurensohn, Gott sei seiner Seele gnädig, es sogar ein Sündenbabel nannte, das sich in der größten Kirche der Christenheit eingenistet habe. Diese kritischen Stimmen haben nicht nur nicht aufgehört, sondern werden ständig mehr und lauter. Inzwischen ist es soweit, dass Papst Paul IV., als er sogar erwogen hatte, mein Werk schlicht und einfach zu zerstören, meinen guten Freund Signor Daniele da Volterra damit beauftragt hat, meine entblößten Gestalten wieder einzukleiden, so dass der arme Daniele, nachdem er zu diesem würdelosen Tun gezwungen worden war, nun in ganz Rom als Hosenmaler verhöhnt wird. So weit sind wir also schon. Lange ist es her, dass die Päpste mich üppig beschenkten. Sogar Paul III., dem die Welt immerhin die Wiederkehr der römischen Inquisition verdankt, hatte mir einen herrlichen Vollblutaraber geschenkt, von dem er behauptete, er sei der hurtigste Botschafter zwischen Morgen- und Abendland. Nichts war ihm damals zu schade, um sich meiner Dienste zu versichern. Und nun verschmachtet das arme Tier in seinem Stall wie ich in meinem Bau. Ich bin mir sicher, dass Jacopo die gleichen Kränkungen hinnehmen musste, denn ich erinnere mich an boshafte und eifersüchtige Gestalten und Verleumder, die zur Zeit meines Weggangs Florenz bevölkerten. Und warum sollten sie keine Nachahmer gefunden haben? Deshalb wüsste ich gern von euch, wie man Pontormos Fresken aufgenommen hat und vor allem, was ihr von seiner Arbeit haltet. Denn selbst wenn es keinen Grund gibt, an Vasaris Vorbehalten zu zweifeln, werde ich doch immer daran festhalten, dass zwei Urteile, sofern sie von besonnenen und anständigen Menschen kommen, besser sind als eines.
Das war die erste von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es sprachen Felix von Manteuffel, Lea Dräger und Gustav Peter Wöhler. Texteinrichtung und Regie Steffen Moratz. Eine Produktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur 2025. Die gesamte Lesung der Perspektiven finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. In Berlin kommt heute die Corona-Enquete-Kommission zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Es soll darum gehen, Lehren aus der Pandemie zu ziehen, um so besser für die Zukunft gewappnet zu sein. Birte Sönnigsen aus Berlin erläutert, wie sich die Kommission zusammensetzt.
Jede Fraktion darf Abgeordnete und Sachverständige in die Enquete-Kommission schicken. Insgesamt 14 Abgeordnete und 14 Sachverständige. Und diese Sachverständigen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, sollen da unterschiedliche Perspektiven in das Thema reinbringen. Dabei sind unter anderem eine Schulleiterin aus Frankfurt, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, der Direktor der Intensivmedizin am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf und eine Professorin für Gesundheit. Alle zusammen sollen dann eben konkrete Empfehlungen ausarbeiten, was in Zukunft besser sein kann. Und dafür haben sie jetzt rund 2 Jahre Zeit. Dann soll der Abschlussbericht vorliegen.
Frankreich steht vor dem Aus